Ich will euch auch begrüßen, liebe Ghana. Und ich bin mal gespannt, wie die Übersetzer das jetzt übersetzen, was ich sage. Wisst ihr? Doch, ihr müsst übersetzen. Ich weiß nicht, wie ihr uns Deutsche nennt. Ich habe einen südafrikanischen Freund, der hat uns immer Schneeschieber genannt. Und ich habe dann, um so ein bisschen eine Retourkutsche zu geben, habe ich ihn Sandfeger genannt. Und deswegen möchte ich euch ganz herzlich willkommen heißen, ihr lieben Sandfeger. Und die fegen wirklich viel Sand. Jeden Samstag und nach mehrfach in der Woche wird vor dem Haus Sand gefegt. Das ist echt faszinierend. Vor 2 Wochen habe ich eine Predigt begonnen oder eine Reihe von Predigten begonnen. Das sind eigentlich nur 2 Teile. Heute kommt der 2. Teil zu 1. Thessalonicher 1. Und dazu lese ich zuerst noch einmal den Text. Wenn er dann hier erscheint. Paulus und Silvanus, ich habe hier nur den Vers 3 abgedruckt, geht um Merkmale einer guten Gemeinde. Ich lese aber mal das gesamte Kapitel. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken eurer in unseren Gebeten. Und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Brüder und Schwestern, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Fülle. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euretwillen. Und ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Makedonien und Achaia. Denn von euch aus ist erschollen das Wort des Herrn, nicht allein in Makedonien und Achaia, sondern an allen Orten hat sich euer Glaube an Gott ausgebreitet, sodass es nicht nötig ist, dass wir darüber etwas sagen. Denn sie selbst verkündigen über uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, weg von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Als Einstieg möchte ich noch mal so ein bisschen was Grundsätzliches wiederholen zu 1. Thessalonicher 1. Normalerweise ist es üblich, dass in einer antiken Briefeinleitung der ganze Zweck, der Inhalt dieses Briefes schon mal so ein bisschen nett verpackt wird, schon mal so ein bisschen angedeutet wird. Fast in allen Paulusbriefen ist dort also schon auch so ein bisschen Ermahnung erkennbar. Aber nicht so in diesem Brief, hier wird es sehr kurz gehalten, diese antike Brieferöffnung, und er lobt die Thessalonicher und er stellt sie sogar als Vorbild dar. In Vers 7, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Makedonien und Achaia. Und so ist auch dieser unserer Text in der Lutherbibel und auch in anderen Bibeln, in der Elberfelder zum Beispiel, überschrieben mit der vorbildliche Glaube der Gemeinde. Und die neue evangelistische Übersetzung überschreibt den Abschnitt sogar mit eine vorbildliche Gemeinde. Deshalb auch die leitende Frage, auch heute Morgen für diese Predigt: Was macht diese Gemeinde in Thessaloniki, was macht die zu einem Vorbild? Warum sind die Thessalonicher ein Vorbild und welche Scheiben können wir uns von ihnen abschneiden? Wir haben vor 2 Wochen schon gesehen, dass die Antwort auf diese Frage gleich in diesem Vers 3 des Briefes komprimiert zusammengefasst ist. Das wird dann zwar noch ausgeführt, auch in dem ganzen Brief dann noch ausgeführt, aber ganz genau in Vers 3 werden schon mal 3 Punkte beschrieben, die die Gemeinde in Thessaloniki zu einem Vorbild gemacht haben. Diese 3 Punkte werden in der Luther-Übersetzung auch noch mal so richtig schön parallel formuliert. Der Luther hat es meiner Meinung nach schon echt drauf gehabt. Wobei dabei natürlich, wenn man das dann so parallel formuliert, ein bisschen die Genauigkeit der Worte auf der Strecke bleibt. Aber die gucken wir uns gleich nochmal an. Und das sind diese 3 Punkte, die hier auch genannt sind: euer Werk im Glauben, eure Arbeit in der Liebe, eure Geduld in der Hoffnung. Nochmal kurz wiederholt, euer Werk im Glauben. Wir haben festgestellt, dass es hier um einen tätigen Glauben geht, Glaube, der tätig wird, und zwar in Mitarbeit, in Diakonie, in Evangelisation, irgendwo im Reich Gottes. Und ich hatte immer wieder gesagt, die PS müssen auf die Straße gebracht werden, falls ihr euch erinnert. Ich fand es sehr witzig, dass bei einem jährlichen Gespräch, was ich mit meinen Chefs habe, mit dem Klaus Schmidt und dem Matthias Hennemann, Matthias Hennemann genau diese gleichen Worte benutzte, diesen Kontext verwendete. Es müssen viel mehr unserer Leute die PS auf die Straße bringen, hat er gesagt. Heute also 2 und 3, nämlich eure Arbeit in der Liebe und eure Geduld in der Hoffnung. Aber bevor ich da mit euch gleich genauer hinschauen möchte, will ich euch den Vers 3 nochmal aus der Guten Nachricht Übersetzung vorlesen. Da steht: Vor unserem Gott und Vater erinnern wir uns stets voll Dank daran, was als Frucht eurer Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, bei euch herangereift ist. Und jetzt wird es aufgezählt, diese 3 Punkte, wie bewährt euer Glaube ist, wie aufopfernd eure Liebe und wie unerschütterlich eure Hoffnung. Das Ganze, das Werk des Glaubens, die Arbeit in der Liebe und die Geduld in der Hoffnung, das ist eine Frucht der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Die Gemeinschaft mit Jesus, die Beziehung zu ihm, die Intimität mit meinem Herrn, ist die richtige Quelle der Motivation für diese 3 Dinge. Auf Jesu Stimme zu hören, seine Gegenwart zu suchen, intensiv nach seinem Willen zu fragen, das ist mein ganzes Glück. Im Psalm 73, Vers 28 steht: Dir immer nahe zu sein, das ist mein ganzes Glück. Entweder der tätige Glauben vom letzten Mal oder die liebevolle Mühe, die wir uns heute angucken, und die hoffnungsvolle Geduld, entweder diese 3 Dinge kommen aus dieser Gemeinschaft mit Jesus oder sie sind schief gewickelt. Sich irgendwie ständig selbst zu pushen oder sich am Riemen zu reißen oder sich zu zwingen, gefälligst Werke zu tun und zu lieben und zu hoffen, das endet im Krampf. Das endet in einem schmerzhaften Krampf. Da zieht sich der geistliche Muskel irgendwann zusammen und blockiert und es geht irgendwann gar nichts mehr. Und vorher ist das auch eine Qual und eine Schinderei. Und letztlich ist das dann Religion, nämlich der Versuch, sich anzustrengen, um Gott zu gefallen. Gott möchte uns aber nicht in die Knechtschaft der Religion führen, sondern er will die Freiheit der Kinder Gottes. Ganz nah beim Weinstock bringt die Rebe Frucht. Nur wer wirklich bei Jesus angedockt ist, kann seine Liebe und Geduld durch sich fließen lassen. Nur wer den Heiligen Geist in sich hineinkommen lässt, hineingegossen bekommen hat und ihn zum Zuge kommen lässt, nur der hat die richtige Motivation. Und nur der hat auch eine vorbildliche Ausstrahlung, wie es die Thessalonicher hatten. Nur dann ist auch der Glaube und die Liebe und die Hoffnung authentisch und ansteckend. Also behaltet das bitte immer im Hinterkopf, wenn wir jetzt über die mühevolle Liebe und die geduldige Hoffnung nachdenken. Eure Arbeit in der Liebe, das ist der zweite Punkt, der genannt wird. Und auch hier lohnt es sich, genauer hinzuschauen und nochmal die Übersetzung zu vergleichen. Da übersetzt zum Beispiel die Elberfelder und die Schlachterbibel eure Bemühungen in der Liebe. Oder die Einheitsübersetzung sagt, Mühe eurer Liebe. In der Guten Nachricht und auch in der neuen evangelistischen Übersetzung steht eure aufopfernde Liebe. Und in der Hoffnung für alle und in der neuen Genfer Übersetzung heißt es, zu welchem unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid. Es geht also hier nicht so sehr um Arbeit, um Mitarbeit. Da ging es eher darum im Punkt 1, den tätigen Glauben. Hier geht es eher um Mühe, um Aufopferung, um Opferbereitschaft, um Hingabe. Und das Ganze bezogen auf die Liebe. Liebe also, die sich aufopfert, die sich hingibt, die sich verschenkt. Das Wort, das Paulus hier verwendet, ist das griechische Wort Agape. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Denn wenn im Neuen Testament dieses Wort verwendet wird, dann steht es in den allermeisten Fällen für die göttliche Liebe, für eine besondere Liebe, die nicht menschengemacht ist. Sie ist nicht in erster Linie abhängig von meinem Gefühl, sondern sie ist ein Geschenk. Sie hat erstmal nichts damit zu tun, ob ich jemanden sympathisch oder unsympathisch finde, sondern sie ist eine Entscheidung, dieses Geschenk Gottes auch auszupacken. In Römer 5, Vers 5 steht, die Liebe Gottes, die Agape-Liebe, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und nun muss ich mich entscheiden, diese Liebe auch rauszulassen, weiterfließen zu lassen. Und das hat was mit Hingabe, mit Aufopferung und mit Mühe zu tun. Opfer kommt von Opfer. Unsere Opferbereitschaft kommt vom Opfer Jesu, weil er sich am Kreuz auf Golgatha aus Liebe zu dir und mir verschenkt hat, geopfert hat, können wir uns verschenken und aufopfern aus Liebe. Wenn du wirklich ergriffen bist von diesem Jesus, dann willst du lieben. Dann willst du deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und willst ein Mensch sein, der sich verschenkt, so gut du kannst, aber auch nur so viel, dass du es aushalten kannst. Und wenn du das tust, dann wirst du merken, du wirst stark dabei. Deine Schwachheit wird mächtig. Hingabe, diese Mühe in der Liebe ist ein sehr vielversprechender therapeutischer Ansatz. Wenn du an Problemen mit dir selbst oder an Problemen mit anderen leidest, wenn du verletzt bist, wenn du enttäuscht bist, wenn du verwundet bist und die Wunde will einfach nicht heilen, dann versuch es doch einfach mal mit hingebungsvoller Liebe. Sei jemand, der reingeht in die Nöte der anderen, die dir vor die Füße gelegt werden. Und keine Angst, du brauchst die Probleme nicht lösen, sondern hier ist es wirklich ausreichend, anders als im Führungszeugnis, wenn es irgendwo heißt, er hat sich bemüht. In 1. Thessalonicher 1 haben wir es ja gelesen, Bemühungen in der Liebe. Ich komme ja nicht von hier ursprünglich und ich benutze immer ganz gerne mal den Ausdruck, die Mühen der Ebene. Mir hat letztens jemand gesagt, dass er diesen Ausdruck das erste Mal von mir gehört hat und so eigentlich noch nicht großartig kennt. Ich weiß gar nicht so ganz genau, wo ich das her habe, aber ich weiß, was es für mich heißt, was es bedeutet. Das Leben besteht manchmal aus Höhen, manchmal aus Tiefen, aber meistens besteht es doch aus Ebene. Und so ist es auch mit dem geistlichen Leben. Du schwebst dort nicht von einer Höhe zur nächsten, sondern zum Beispiel wöchentlich in einer Jungschar die Menschen zu begleiten, die Kinder zu begleiten, das kostet Mühe. Das sind Mühen der Ebene. Immer die gleichen Menschen um mich herum zu haben und die auch noch zu lieben und sich auch denen noch hinzugeben, das sind Mühen der Ebene. Etwas zu beginnen ist aufregend, ist einfach, aber etwas am Laufen zu halten, das sind Mühen der Ebene. Ein Hauskreis oder eine Kleingruppe Woche für Woche mit Liebe zu begleiten, das sind Mühen der Ebene, die sich alle mal lohnen, die auch wiederum mir selbst gut tun und zugutekommen. Und ohne diese Mühe kann man auch nachhaltig nicht Reich Gottes bauen. Willi Schmidt war am Donnerstag bei uns im Vorstand. Der darf dahin, weil der ist Bereichsleiter Gebet. Dann kann er sich selber einladen und er war da. Und er wies uns an diesem Abend bestimmt dreimal, glaube ich, ich habe mitgezählt, auf Matthäus 9 und 10 hin. Nämlich, dass das Feld reif zur Ernte ist und dass nur wenige Arbeiter da sind, die die Ernte einfahren, die sich aufopfern, damit andere Jesus kennenlernen. Aber Arbeit in der Liebe zu verrichten, das ist eine Entscheidung, die etwas kostet. Das ist nicht billig zu haben. Es kostet viel. Es kostet mich selbst. Und so stehen in Matthäus 10 ganz schwere und ganz deutliche Worte. Da steht in Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Was für unangenehme Worte. Das heißt aufopfernde Liebe, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und ich sage euch, es ist das Beste und das Schönste, was wir überhaupt machen können. Sich für unseren Herrn und für den Nächsten aufzuopfern. Denn alles Verschenken beschenkt dich selbst. Und du bist dabei, wenn Gott große Dinge tut und du in einer noch nie dagewesenen Abhängigkeit zu deinem Herrn unterwegs bist und das alles mitbekommst. Und du kannst Psalm 73, Vers 28 voll mitbeten, wo es heißt, ich habe es ja schon vorgetragen, dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Im Schlussteil von 1. Thessalonicher Brief steht in Kapitel 4, Vers 9 und 10, und das rundet das ganze Thema noch mal ein bisschen ab, über die Liebe zu den Brüdern und Schwestern brauchen wir euch nichts zu schreiben. Gott selbst hat es euch ins Herz gegeben, einander zu lieben. Ihr erweist solche Liebe ja auch allen Glaubensgeschwistern in ganz Mazedonien. Wir bitten euch, dass ihr darin noch vollkommener werdet. Paulus sagt hier, bleibt dran, geht hinein in diese Mühen der Ebene, werdet darin noch vollkommener. Ich fand es interessant, dass es einen Dokumentarfilm gibt, der genau so heißt, nämlich Die Mühen der Ebene. Und so sieht das Cover aus von diesem Dokumentarfilm. Ein Walschein, auf dem die Mühen der Ebene angekreuzt sind. Machst du da aus Liebe zu Jesus ein Kreuz? Machst du ein Kreuz, bei dem dein Kreuz auf dich nehmen? Das fordert eine Entscheidung. Nämlich die Entscheidung Schluss mit Bequemlichkeit und Startschuss für die Mühen der Ebene, für aufopferungsvolle Liebe. Und nun, Merkmale einer guten Gemeinde, eure Geduld in der Hoffnung. Dazu auch noch ein paar Sätze. Hier geht es um die Hoffnung auf die Ewigkeit, um die Hoffnung auf den Himmel, um die Hoffnung auf das Wiederkommen Jesu. Das war bei den Thessalonichern ein ganz wichtiger Faktor. Die haben damit gerechnet, dass Jesus noch zu ihren Lebzeiten wiederkommen würde und sein Reich in Herrlichkeit aufrichten würde. Sie hatten eine sogenannte Naherwartung. Und deshalb fordert sie Paulus auch zur Geduld auf, dass es vielleicht doch noch ein bisschen dauert, dass sie vielleicht doch nicht zu Lebzeiten das erleben werden, sollten geduldig sein. Ich glaube, heute müsste man ja eher mal auffordern dazu, werdet doch erstmal ungeduldig. Welcher Christ hat denn heute noch eine Naherwartung? Vielleicht im Sinne von, dass man an der Schwelle des Todes steht, irgendwie weiß, es geht langsam mit mir zu Ende. Dann habe ich vielleicht eine Naherwartung, dass ich bald sterbe und dann bei Gott bin. Und interessanterweise sind auch bei Christen, die unter Verfolgung leben oder ganz schlimme Lebensumstände haben, Krieg, Hunger, Leid, da gibt es diese Naherwartung. Ich glaube aber, auch wenn sie bei uns nicht so verbreitet ist, diese Ungeduld, dass Jesus wiederkommt, ich glaube, dass Paulus hier eine ganz wichtige Eigenschaft anspricht, wo uns die Thessalonicher tatsächlich auch ein Vorbild geworden sind. Ich sage mal die Aufforderung, die dahinter steht, mit meinen Worten und dann auch nochmal mit biblischen Worten. Leute, lasst uns das Leben nicht für selbstverständlich nehmen. Lasst uns unsere kurze Lebensspanne hier auf der Erde richtig einordnen. Eins ist todsicher, nämlich dass wir alle sterben müssen. Jeder von uns wird einmal vor den Richter treten müssen. Und das ist für uns Christen ein Grund zum Freuen, zur Vorfreude, denn wir werden begnadigt werden. Wir werden nicht verurteilt werden, sondern wir werden eingelassen in die Ewigkeit bei Gott. Wir hatten ja in diesem Jahr schon einige Beerdigungen von Mitgliedern unserer Gemeinde. Und ich habe Magdalena, die Elli und den Erich gefragt, als sie noch lebten, hast du diese Hoffnung? Und wie schön, dass sie alle drei mit Ja geantwortet haben. Ich sage das nochmal mit einem biblischen Wort, wie angekündigt, mit einem Psalmwort. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ein bekannter Journalist hat das mal so ausgedrückt: Die Christen leben viel zu oft oben ohne. Ohne die Hoffnung auf den Himmel, ohne das große Ziel, einmal auf ewig bei Gott zu sein. Und mir geht es dabei nicht darum, ständig darüber zu fantasieren, wie schön es doch im Himmel ist und wie schrecklich es hier auf der Erde ist und darüber zu spekulieren, wann es denn endlich soweit ist, dass Jesus wiederkommt. Nein, ich sag's mal anders. Wir sollten nicht von der Ewigkeit reden, nicht so viel davon reden, sondern vielmehr von der Ewigkeit her leben. Die Kräfte der zukünftigen Welt hier und heute anzapfen, sein Reich bauen mit seiner Kraft und mit seinen Wundern in unserem Leben rechnen. Wenn ich diese Hoffnung lebe, dann hat das auch noch einen Nebeneffekt, der ganz viel mit dieser aufopferungsvollen Liebe zu tun hat. Wenn ich weiß, dass diese Welt dem Ende entgegengeht und es ein Leben nach dem Tod gibt und dieses Leben nach dem Tod nicht zwangsläufig die Ewigkeit bei Gott sein muss, dann werde ich wie die Thessalonicher das Evangelium so gut ausbreiten, wie es nur geht, damit möglichst viele gerettet werden. Wenn ich Menschen liebe, dann will ich, dass sie nicht verloren gehen. Und das ist jedes Opfer wert, sie zu Jesus hinzulieben. Ich komme zum Schluss und möchte mir nochmal den ganzen Vers anschauen. Wir denken an euer Werk im Glauben, an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Hier werden drei Begriffe genannt, die auch an einer anderen Stelle, an mehreren anderen Stellen durch Paulus im Zusammenhang genannt werden. Und vielleicht klingelt da bei dem einen oder anderen etwas. Auch in 1. Thessalonicher 5, Vers 8 und in Kolosser 1, 4 und 5 kommt diese drei Begriffe am Mass vor und hier in einer ganz berühmten Stelle in 1. Korinther 13, Vers 13, Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Glaube, Hoffnung und Liebe bleiben. In diese drei Dinge, Glaube, Hoffnung, Liebe zu investieren, lohnt sich allemal, denn sie vergehen nicht. Für uns als Gemeinde ist es von daher überhaupt keine vergebliche Mühe, genau dort zu investieren. Das ist hocheffektiv, das zahlt sich allemal aus. Denn wir bauen damit für die Ewigkeit. Wir schaffen damit Ewigkeitswerte. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr, und ich möchte dir danken, dass du diese Thessalonicher für uns so als Vorbild hingestellt hast, weil die es geschafft haben, aus dir heraus, weil sie die Nähe zu dir gesucht haben, aus dir heraus tätige Werke, mühevolle Liebe und geduldige Hoffnung zu leben. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du in uns eine Sehnsucht auslöst, dass auch wir uns da voll reinknien. Deshalb, weil wir dich lieben, deshalb, weil wir in der Gemeinschaft mit dir leben, deshalb, weil wir dankbar sind über das, was du für uns getan hast, über dein Opfer, dass wir deshalb bereit sind, auch etwas zu opfern. Herr, bitte zeig uns, was dran ist. Bitte zeig uns, wo wir uns investieren sollen. Und gib uns deine Kraft, dein Geleit, diese Kräfte der zukünftigen Welt. Und danke, dass du uns versprochen hast, dass wenn wir das tun, dass wir dann dich am Werk sehen, dass wir in dieser ganz angenehm, schönen Abhängigkeit von dir leben können und dass wir diese Abhängigkeit genießen können und dass wir ja nichts anderes wollen. Herr, bitte zeig uns deinen Weg. Amen.